Willkommen bei Radio von Unge. Diesen Namen unserer früheren kölschen Mitmachtszeitung und Bürgerfunkserie greifen wir wieder auf, um zu betonen, dass wir uns nicht nur mit Gefängnissen beschäftigen, sondern mit vielen sozialen Konflikten aus der Sicht derer, die nicht am Drücker sind, als Einzelne keine Macht haben, oft beiseite geschoben werden. Wir, das sind Autonomes Knastprojekt, Solidarity 1803 und Zusammer e.V. Weitere Basisinitiativen und Einzelne, die nicht nach oben buckeln und nach unten treten, sind eingeladen, mitzumachen. Heutiges Thema ist die Forensik. Es folgt ein Telefongespräch mit einem davon Betroffenen. Am Mikro im Studio Freier Lokalrundfunk Köln, kurz FLOK, ist Tito. Am Telefon Ludwig aus einer forensischen Anstalt.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Hallo, guten Abend.
Hallo, wir haben ja schon eine ganze Weile miteinander zu tun und wir haben uns ja auch schon persönlich getroffen. Und die Forensik ist für viele Menschen ja ein Begriff, mit dem sie nicht wirklich was anfangen können. Und um überhaupt einen Einstieg zu kriegen, würde ich dich bitten, mal kurz zu erklären, was ist überhaupt eine Forensik? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Ja, eine Forensik, das ist eigentlich ein größerer Begriff. Forensik ist eigentlich vieles, was mit juristischen Aufarbeitungen zu tun hat. Die Forensik, die wir jetzt meinen, in der ich mich auch befinde, über die es auch geht, die gehört mit in dieses Umfeld rein. Das ist der Maßregelvollzug. Der Maßregelvollzug ist eine Institution, wo Straftäter untergebracht werden, die ihre Straftat aufgrund einer Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit begangen haben. Das ist im Paragraph 63 Strafgesetzbuch geregelt, beziehungsweise in den Paragraphen 20 und 21. Da geht es dann um die Schuldunfähigkeit, wie die definiert ist. Und das Ziel des Maßregelvollzugs ist, die Patienten, wie sie hier genannt werden, kann man sich jetzt streiten, ob der Begriff zutrifft, die Menschen, die hier untergebracht sind, so weit therapiert werden oder so weit geheilt werden, dass sie ein straffreies Leben führen können.
Ja, magst du kurz was zu deinem eigenen Aufenthalt sagen? Also wie lange bist du schon da und wie war der Einstieg im Sinne von, wie wurdest du da eingewiesen oder eingeknastet? Was war der Weg dahin?
Also ich bin jetzt erstmal hier drin seit knapp 10 Jahren. Also ich komme dieses Jahr ins 10-jährige Unterbringungsjahr rein. Ich habe 2013 Straftaten oder eine Straftat begangen, wurde klassisch festgenommen, bin in Untersuchungshaft gegangen und während der Verhandlung stand im Raum, dass ich in etwa eine Strafhaft von 4, 4,5 Jahren zu erwarten habe. Und da war die Strategie von meiner damals sehr jungen, ich würde jetzt behaupten, auch unerfahrenen Anwältin, dass wir auf eine verminderte Schuldfähigkeit plädieren, um halt eine Strafmilderung zu bekommen, was auch nicht unüblich ist. Und das haben wir dann auch versucht und haben dann auch ein Gutachten beantragt, ob ich vermindert schuldfähig war. Und das kam dann zu dem Ergebnis. Ich muss dazu sagen, die Fragen und Antworten, wir haben da ziemlich, ich will es mal so nennen, Gas gegeben, um da wirklich auch unser Ziel zu erreichen. Wir haben dann erreicht, dass ich eine verminderte Schuldfähigkeit bekommen habe und auch eine Strafmilderung. Es wurden dann insgesamt nur 3 Haftjahre draus, aber die Unterbringung in einem geschlossenen Maßregelvollzug. Meine Anwältin hat mir damals gratuliert, hat gesagt, das ist ja toll, da kommst du vor deiner Haftstrafe wieder raus. Die wird dir auch bis zu 2/3 angerechnet. Zeig denen einfach, dass du gesund bist und dann kommst du da wieder raus. Alles klar. Bin dann nach der Untersuchungshaft, die knapp 7 Monate gedauert hat, in einem normalen Gefängnis hier in diese Einrichtung gekommen. Das ist die Klinik Nettegut im Weißenturm, die größte rheinland-pfälzische Einrichtung dieser Art. Wir haben insgesamt 390 Betten offiziell, momentan mit knapp 450 Patienten allerdings deutlich überbelegt. Das ist wohl ein Problem, was in allen Forensiken jetzt derzeit stattfindet. Ja, hier bin ich reingekommen, wurde an sich auch erst ganz nett aufgenommen. Also es ist eine etwas lockere Umgebung wie in einem Gefängnis. Ich würde mal behaupten, es ist so eine Mischung zwischen einem Gefängnis, einem Krankenhaus und einem Altenheim. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Die Inneneinrichtungen sehen ein bisschen aus wie in einem Altenheim, die Sicherungsanlage drumherum halt wie in einem Gefängnis. Und ja, hier befinde ich mich jetzt seit knapp 10 Jahren.
Das heißt, du wusstest eigentlich überhaupt nicht, was dich da erwartet. Und es ging in erster Linie darum, dass die Anwältin dir einen Tipp gegeben hat, der dann funktioniert hat, aber ohne, dass sie oder du euch eigentlich im Klaren darüber wart, was daraus werden wird für dich.
Ja, ganz genau. Laut Gesetz ist die Unterbringung im Maßregelvollzug unbegrenzt. Das heißt, es gibt kein festes Ende. Das richtet sich auch nicht nach der Strafhaft, also diese 3 Jahre, die ich bekommen habe. Und man wird entlassen oder man kann entlassen werden, wenn halt davon auszugehen ist, dass derjenige nicht mehr gefährlich gilt. Klingt erstmal ganz optimistisch. So sind wir auch da reingegangen an diese Sache. Und es hat sich halt schnell herausgestellt, dass das Reinkommen dann doch schneller geht, wie das Rauskommen. Wie Sie sehen, die 3 Jahre Haft, die ich bekommen habe, die habe ich nun jetzt schon weit über das Dreifache verbüßt. Es ist auch noch überhaupt nicht absehbar, wie lange das Ganze geht. Ja, die Taktik, die ist dann nicht ganz aufgegangen, das stimmt, ja.
Sagte, kann helfen, man könnte mich von dem Psychosen befreien. Ich wollte mich wehren, doch hat dann gemerkt, es gibt kein schöneres Heim. Hier trifft man gleichgesinnte Leute, hier geht's ab wie im Gemeindebau. Feierlaune und die Tabletten, ja man, sie reichen aus. Warum noch rausgehen die Ärzte, sie steht auf Doktorspiele. Am Gang trifft man Schocktherapierte, geistig im Kopf verwirrte. Jeder redet mit jedem, keiner versteht ein Wort. Und darauf wird gefeiert, genau so stell ich mir das Leben vor. Ich finde ein Patient zu sein toll, denn die Schwestern pumpen mich täglich mit Neuroleptikern voll. Gib mir einen Balkon und ich sprech mit meinem Volk und bin so drauf, dass ich mit Frozen quer durchs Esszimmer roll. Ehrlich, mal Hand aufs Herz, nenn mir einen Ort, der so schön ist. Ich fühle mich wohl hier drin, nirgendwo anders ist es so familiär. Ich verliere meinen Verstand.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es quasi sowas wie Maßnahmen, die euch dann sozusagen aufgedrängt werden und vor Ende einer dieser Maßnahmen ist eine Entlassung sowieso relativ unrealistisch und diese Maßnahmen sind teilweise auf Jahre angesetzt. Ist das richtig?
Ich nenne sie jetzt mal nicht Maßnahmen, sondern Therapie. Ah. Ja doch, Therapiemaßnahmen. Erstmal ist die Therapie offiziell freiwillig. So freiwillig ist sie wiederum nicht, weil wenn ich mich der verweigere, da habe ich überhaupt gar keine Möglichkeiten, hier weiterzukommen. Insofern ist es mehr ein schlechtes Spiel, sag ich mal. Ja, es gibt gewisse Therapiemaßnahmen, dazu gehören Einzelgespräche, Gruppentherapien. Leider gibt es keinen Fahrplan, wo man sagen kann, wenn du das und das absolviert hast, kommst du so und so weiter. Das ist alles ein bisschen auf gut Dünken des behandelnden Psychotherapeuten, der dich dann einschätzt und eine Stellungnahme abgibt, die in der Regel dann dazu führt, ob ich verlängert werde oder nicht. Diese Maßnahmen, zum Beispiel Einzelgespräche beim Psychologen, die kann man wahrnehmen, muss man nicht wahrnehmen, sind sie jetzt leider aber auch nicht so angelegt, dass es rasch geht. Also wenn ich bedenke, dass eine Gruppe, in der ich jetzt bin, die ich wohlgemerkt nach 10 Jahren Unterbringung anfangen konnte, die ist angelegt auf 6 Jahre. Und erst danach habe ich Möglichkeiten, so wurde es mir zumindest suggeriert, die nächste Lockerung zu bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt 6 Jahre in diese Gruppe und kann dann erst rechnen, überhaupt weiterzukommen. Diese Gruppe, die ist einmal in der Woche für 1,5 Stunden, fällt auch gern mal für Wochen aus, wenn zum Beispiel der Therapeut nicht da ist. Das ist einfach sehr verschenkte Zeit, die von meiner Lebenszeit abgeht, von meiner Freiheit abgeht. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Also ich bin 24/7 hier drin, ja, also rund um die Uhr. Die Zeit ist da, aktiv dran zu arbeiten an eventuellen Problemen, insofern es noch behandelswürdig ist. Und es wird einfach nicht gemacht. Also es ist einfach die Zeit nicht da. Das Personal ist nicht da, der Wille ist nicht da, der Druck ist nicht da und einfach auch nicht die Perspektive.
Ja. In einer der nächsten Sendungen würden wir noch mal ein bisschen spezieller auf die vermeintliche Hilfe oder die Therapieangebote eingehen, weil das ja ein sehr zentraler Punkt beim Maßregelvollzug ist. Jetzt würde ich noch mal gerne einen Schritt kurz zurückgehen, weil der Alltag, wo du sagtest 24/7, ist ja ein bisschen anders als im Gefängnis. Das heißt, ihr seid mit mehr Leuten auf sogenannten Zimmern. Ihr könnt euch da zwar frei bewegen, aber wie ist das denn mit der Privatsphäre? Also wie weit könnt ihr euch da mal zurückziehen und für euch selber mal in euch gehen oder ähnliches?
Im Knast bzw. im Strafvollzug. Da ist das da gesetzlich so geregelt, dass man zur Nacht- und Ruhezeit den Anspruch auf ein Einzelzimmer hat. Das ist hier leider nicht der Fall. Entsprechend können Sie sich vorstellen, dass die Rückzugsmöglichkeiten eigentlich kaum vorhanden sind. Wir haben Mehrfachzimmer, also das fängt an von Zweierzimmer bis hin zu Viererzimmern. Die Viererzimmer sind sogar ohne Fernseh ausgestattet. Das ist also auch eine ganze Unmöglichkeit, weil es einfach aus Platzgründen nicht mehr geht. Da ist eigentlich relativ wenig mit Privatsphäre. Die Zimmer sind spartanisch eingerichtet, ausgestattet, also Schrank, Bett, Tisch. Die Zweierzimmer, die haben den Luxus, dass sie sich noch einen Fernseher reinstellen können. Und ja, also wenn man mal alleine sein will oder sich zurückziehen will, wie gesagt, das Potenzial auch an Aggressionen, die ist hier auf Stationen natürlich doch sehr hoch. Hier sind halt nun mal viele Straftäter, die teilweise auch nicht berechenbar sind. Und da will man sich einfach auch mal rausziehen. Also es gibt viel Lärm, oft auch aus der Ohnmacht raus, aus der Hoffnungslosigkeit, Frustration. Oder auch, wenn man sich vom Behandlungsteam irgendwie gepiesackt fühlt, dass man da hochfährt, also unterbringungsgeschuldete Situationen hat. Die Möglichkeit besteht eigentlich nicht, sich da mal zurückzuziehen. Nein.
Passa il tempo, passa la bellezza, passa il giorno, passa e se ne va, passa svelto e lieve quella brezza che i capelli ci accarezzerà. Passa il tempo, nuove le stagioni, nuovi gli anni, nuova la mia età, passano in fila tutte le passioni nelle luci di mille città. Die Zeit vergeht und heut sie in ihr Stadt, huckt sie in ihr auf einen Kaffee zu dir her, weil dies Leben nur rennt, sie nie umdreht, sie nicht aufhört mit warum und woher. Wenn's das trifft, schaut's dann nicht in dein Gesicht, grüßt nicht, fragt nicht, wie geht's dir denn so, weil die Zeit wie ein Pfeil dahin zieht, durch den Wind und ist schon davor.
Wenn ich das jetzt mal ein bisschen härter ausdrücke, dann ist das quasi eine Situation, wo Menschen, die teilweise ja auch starke oder schwere psychologische Schwierigkeiten haben, zusammengefercht sind und wenig Möglichkeiten haben, sich mal für sich zurückzuziehen oder zu beruhigen. Sprich, sind die ganze Zeit mit anderen Menschen konfrontiert, die eventuell ähnlich schwere Probleme oder noch schwere Probleme haben. Und sobald dann da Aggressionsschübe oder Ähnliches nach außen dringen und die ganze Situation unkontrollierbar wird, was passiert dann? Wird dann medikamentös eingegriffen oder sanktioniert? Oder wie geht die Forensik damit um, wenn die Leute nicht mehr mit der Situation klarkommen? Was ja, wenn ich jetzt richtig denke, sehr häufig passieren müsste eigentlich.
Das passiert sehr häufig. Also jeder Mitarbeiter ist mit so einem persönlichen Alarmgerät ausgestattet. Das heißt, also egal wo der ist, der kann jederzeit dann seine Kollegen zu Hilfe anfunken. Die Sanktionen, also laut Maßregelvollzuggesetz sind keine Sanktionen vorgesehen, anders wie im Strafvollzug. Ne, da gibt es so Späßchen wie, wir holen dir den Fernseher weg oder du hast eine Einkaufssperre, das gibt es hier offiziell nicht. Es wird sanktioniert, es wird ganz klar sanktioniert, dann wird es allerdings als therapeutische Maßnahme ausgelegt und schon hat das Ganze einen offiziellen Deckel, was auch von höheren Instanzen dann abgesegnet wird. Also ich habe hier schon alles erlebt von beruhigendem Einreden, was so auch so der Standard ist, was dann auch klappt oder dass man vom Mitpatienten teilweise abgeholt wird und beruhigt wird, bis hin natürlich auch, dass dann, wenn Alarm gezogen wird, dann 40, 50 Mitarbeiter auf einmal von allen möglichen Stationen angerannt kommen und denjenigen dann fixieren und in eine sogenannte KIA, das ist ein Kriseninterventionsraum, stecken. Dieser KIA besteht eigentlich nur aus einer Matratze und einem Toiletten ähnlichen Gegenstand. Ich würde es nur nicht mal Toilette nennen, weil ich das absolut eklig finde, wie das ausgestattet ist. Ja, und wenn die Patienten Pech haben, können die dann auch fixiert werden. Das wird meistens aus Fremdschutz gemacht, wobei ich das falsch finde. Also wenn man jemanden schon in einen Raum einsperrt, ist das Fremdschutz genug. Meistens aber auch aus Eigenschutz, wenn jemand zum Beispiel aus schizophrenen Zügen, paranoiden Schüben sich mit dem Kopf gegen die Wand quasi selbst schädigen will, dann wird er halt fixiert. Und das passiert leider auch, ja.
Da gibt es ja wahrscheinlich auch wenig Kontrolle drüber. Also das, die Forensikleitung kann das irgendwie handhaben, wie sie möchte, oder? Also von was für Zeiträumen reden wir da, die die Leute dann fixiert werden oder in diese Zellen kommen?
Von den Fixierungen kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich das hier auf unserer Station zum Glück so noch nicht oft miterlebt habe. Ich weiß aber von Fällen, wo das schon über Tage oder auch wohl wo auch Wochen ging. Das ist wohl jetzt allerdings irgendwie gesetzlich verboten worden. Aber da wird derjenige dann ein paar Minuten freigemacht und dann gibt es wieder einen Grund, den zu fixieren. Also Möglichkeiten gibt es da schon. In diesen Kias sind Leute teilweise Wochen, auch über Monate. Also ich kenne Fälle, die sind da wirklich knapp ein Jahr drin gewesen. Es gibt auch eine Station, die ist quasi nur mit diesen überwachten Räumen ausgestattet. Und da sind Patienten einfach auch schon Jahre drauf. Im Normalfall ist es so, wenn jetzt hier eine Auseinandersetzung wäre, wo sich zum Beispiel zwei Patienten schlagen, da würden die dann abgesondert, entweder wenn die in ihrem Zimmer eingeschlossen sind, die Möglichkeit besteht, oder für längere Deeskalationen halt in diesen Kriseninterventionsraum gesteckt, dann ist das schon mal 2-3 Tage, dann ist das auch mal wieder gut. Allerdings ist das für den Patienten da drin wirklich die Hölle. Da ist kein Fernseher, da ist keine Unterhaltung, es ist einfach nichts. Da sind Kacheln an den Wänden, die man zur Not zählen kann. Das ist wirklich nicht schön.
Verstehe ich das richtig, dass fixiert heißt gefesselt sein am Bett oder an was?
Genau, am Bett. Ich kenne diesen Begriff, weiß jetzt nicht, wie es genau aussieht. Ich wurde selber noch nicht fixiert, aber es gibt wohl eine 5-Punkt-Fixierung. Fragen Sie mich nicht, wie die aussieht. Also die werden ans Bett gefesselt, dass sie halt die Beine, Arme und Oberkörper fixiert sind, ja.
Kick it!
Weiter im Gespräch mit Ludwig aus dem Maßregelvollzug. Wenn ich an dem Punkt nochmal einsteige, wo du sagtest, du hast da persönlich das schon quasi mitgekriegt, dass andere Gefangene darunter gelitten haben, das hilft denen doch mit Sicherheit nicht, wenn die jetzt ein Jahr lang in so einer Isolationszelle sind und dann da wieder rauskommen, dann geht es denen doch mit Sicherheit nicht besser als vorher.
Nein, natürlich hilft das nicht. Das dient dann einfach wirklich, also offiziell, der Beruhigung bzw. der Sicherung. Und hier drin im Maßregelvollzug ist halt dieser Spagat zwischen der Sicherung und der Therapie. Wo ist Therapie, wo fängt die Sicherung an? Ja, das ist schwer zu erklären. Ich höre die Frage nochmal gerade, bitte. Entschuldigung.
Um mal kurz auf deine persönliche Sichtweise zurückzukommen, was so eine lange Unterbringung in so einer Zelle, die ja wahrscheinlich ähnlich ist wie Bunker oder Beobachtungszelle im Strafvollzug,
ja.
Wenn da ein Mensch ein Jahr drin gefangen gehalten wird, das wird ja mit Sicherheit nicht zu einer Besserung seines Zustandes führen. Also die kommen ja dann wahrscheinlich da wieder raus und es geht ihnen schlechter als vorher. Oder wie erlebst du das?
Genau, die werden dann medikamentös, teilweise auch, wir nennen es abgeschossen, also kriegen dann ihre Depotspritzen oder teilweise Medikamente. Es gibt wohl auch Zwangsmedikamentation, aber nicht in häufigen Fällen. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass da jetzt einer rauskommt und sagt, Yippie, mir geht's super. Das ist selbstverständlich. Also ich glaube, jeder, der sich ansatzweise in diese Situation reinfühlen kann, der wird das nachvollziehen können, ja.
Also ganz plakativ wirkt das für mich, wie dass ein Mensch gebrochen werden soll.
Das ist, glaube ich, noch nicht mal plakativ. Das ist ja meines Erachtens oder auch von manchen Mitpatienten, mit denen ich mich austausche, ist das auch der Wille. Also auch beim Therapeuten, man redet über die Problematiken beziehungsweise seine angebliche Diagnose, die im Übrigen netterweise auch hier fast jedes Jahr sich irgendwie ändert. Und wenn man dem dann nicht zustimmt, dann ist man sowieso therapieuneinsichtig und dann wird wieder von vorne angefangen, so lange, bis man Ja und Amen sagt, was vorgegeben wird. Und dann ist man an dem Punkt, wo man tatsächlich gebrochen ist, ja.
Das klingt auch so ein bisschen wie ritualisiert, also dass quasi die Gefangenen oder die Insassen darauf gepolt werden, das zu sagen, was die Forensik hören möchte, damit das Ganze irgendwie für sie irgendwann ein Ende hat. Aber das ist ja keine Garantie, dass für sie selber sich irgendwas geändert hat, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich würde behaupten, dass je länger man hier drin ist, auch irgendwann mal, also wir nennen es auch immer gern hospitalisiert ist, ne? Und da passen vielleicht die ein oder anderen natürlich auch gerne ihre Aussagen an oder sagen dem Therapeuten halt, was er hören will, um halt einfach auch weiterzukommen. Und am Kernproblem selber wird dabei dann natürlich nicht gearbeitet.
Ich würde nochmal darauf zurückkommen. Also im Strafvollzug ist es ja zumindest so, dass du sowas hast wie ein gewisses Strafmaß. Du kannst eventuell auf Lockerung machen, du kannst eventuell auf offenen Vollzug hoffen. Du hast auf jeden Fall, hast du aber ein Endstrafedatum. Das habt ihr ja quasi nicht. Was macht das denn mit den Menschen, dass sie überhaupt nicht wissen, wann sie da rauskommen? So ein bisschen ist das wie lebenslänglich ohne Urteil, oder?
Das ist ein immer wiederkehrendes Thema bei Patienten, bei Mitarbeitern, bei Besuchern, bei Angehörigen. Teilweise, die sich dann natürlich auch über Jahre verabschieden. Es gibt ein massives Gefühl der Ohnmacht, der Hoffnungslosigkeit, der Frustration, Angst. Man hat eine permanente Anspannung, Misstrauen. Es führt zu Depressionen und man kriegt eine innere Leere. Stellen Sie sich vor, Sie werden entführt und wissen nicht, wie lange dieser Zustand anhält. Komme ich raus? Lässt der Entführer mich raus? Sterbe ich in der Entführung? Okay, hier wird man jetzt aktiv nicht umgebracht, hoffe ich. Aber es ist trotzdem beängstigend zu sehen. Beispielsweise in den letzten 2 Jahren sind hier bei uns auf Station, unsere Station, das sind 26 Leute, 5 Leute gestorben in einer Zeit, wo keiner auf legalem oder auf normalem Wege entlassen wurde. Und das sind Dinge, die wirklich an die Substanz gehen. Ne, zu wissen, komme ich hier nochmal raus, erlebe ich nochmal draußen das Leben, habe ich nochmal die Möglichkeit, eine Beziehung anzufangen, ein Haus zu bauen, von mir aus einen Baum zu pflanzen, also diese Sachen, die man sich so für sein Leben vorstellt. Und das, ja, wie gesagt, das zermürbt.
Das provoziert wahrscheinlich auch eine Situation, also die krank machen muss, oder? Also die Menschen, die da drin sind, einerseits wird von ihnen erwartet, dass sie sich geistig gesund zeigen, einsichtig, therapiefähig, nicht mehr gefährlich. Und andererseits wird alles dafür getan, dass sie in eine Situation geraten, die einfach nur krank und aggressiv und ohnmächtig macht.
Und genau aus dieser Ohnmacht kommen ja halt dann diese Aggressionen raus. Also ich sage immer gern, die Klinik will einem bei Problemen helfen, die man ohne sie gar nicht hätte. Also ich glaube nicht, dass einer hier gesünder rauskommen kann, als er reingekommen ist, weil es einfach null Möglichkeiten gibt. Man kann auch nicht erprobt werden. Also offiziell gibt es natürlich Lockerungen, aber was bringt das, wenn die nach Jahren oder Jahrzehnten erst eingesetzt werden, wo die Leute schon von der Allgemeinheit vollkommen entfremdet worden sind? Ich kenne das selber, als ich dann meine ersten Außenlockerungen hatte. Wie ist das, wenn fremde Leute auf einmal auf einen zukommen? Oder wir haben Leute hier, die haben draußen noch nicht mal 1 Euro bezahlt. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Wir haben hier Patienten, die haben noch nicht mal den Mauerfall draußen erlebt. Die kennen das zwar alles aus dem Fernsehen, aber die sind halt auch schon arschlange weggesperrt. Da kann man nicht gesund bei werden.
Das glaube ich gerne.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleierstaub der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen.
Wenn sich der Alltag so gestaltet, dass ihr quasi kaum Privatsphäre habt, das heißt, ihr könnt euch eigentlich gar nicht aus dem Wege gehen, aber letztendlich seid ihr die Einzigen, die euch gegenseitig helfen können. Wie sieht denn dann der Alltag untereinander aus? Also vorhin hast du davon geredet, wenn irgendwas passiert, dass mitunter Gefangene aufeinander einwirken und sich beruhigen. Ist das eher die Regel, dass Gefangene da positiv miteinander umgehen oder ist das eher die Ausnahme? Oder wie erlebst du das?
das kann ich jetzt so nicht beantworten, ob es die Regel oder die Ausnahme ist, weil es halt beides gibt. Ich würde behaupten, dass wir uns untereinander, zumindest die einzelnen Stationspatienten, teilweise besser kennen wie das Personal uns. Das Personal geht halt nach ein paar Stunden raus. Wir erleben uns gegenseitig ja in wirklich allen Situationen. In Situationen, wo es uns gut geht, in Situationen, wo wir vielleicht schlechte Nachrichten bekommen, wo Menschen sterben, wo vielleicht auch gerade das Falsche im Fernsehen kommt, weiß der Teufel. Also wir kennen uns, wir wissen, bei welchem Gesichtsausdruck der Mitpatient geneigt ist, sich hochzufahren. Natürlich spielen da manche mit und provozieren es dann noch mehr, wenn man sich nicht leiden kann. Andere sind dann auch empathisch und können auf die Patienten einwirken. Das klappt manchmal sogar besser, als wenn das Personal das macht, weil wir sind erstmal nicht diejenigen, die uns hier auch gefangen halten.
Ja. Das ist ja wahrscheinlich dann teilweise, wie du das erzählst, auch über Jahrzehnte, ne? Dass Leute sich da über Jahrzehnte kennen.
Ja, das ist richtig. Also ich bin jetzt 10 Jahre hier, mein Zimmerkollege 12 oder 13 Jahre. Und diese 10 Jahre, die kennen wir uns halt auch schon. Wir sind die 10 Jahre zwar nicht zusammen auf dem Zimmer, aber wir sind auf der Station im selben Haus. Und da kennt man sich halt. Und so ist das natürlich auch mit den anderen Patienten. Ich habe eben gesagt, in 2 Jahren sind jetzt hier 5 Leute gestorben, die wir natürlich auch sehr gut kannten. Und die anfangen ja auch ins Herz zu gehen, sag ich mal. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Natürlich trauert man nicht bei jedem, aber wir kennen uns einfach. Es ist eine Zwangsgemeinschaft. Ich würde sogar behaupten, es ist eine Zwangsfamilie. Man kocht zusammen, man guckt vielleicht zusammen Fernsehen, man benutzt dieselben Toiletten. Okay, anders wie im Knast haben wir hier getrennte Duschen, das ist schon mal schön. Und ja, man lebt einfach zusammen.
Wo du gerade vorhin noch sagtest, du warst seit 10 Jahren da drin und du hattest am Anfang mal erwähnt, dass du da ganz gut aufgenommen wurdest. Da meintest du aber, glaube ich, die Forensik selber. Wie reagieren denn Gefangene, wenn sozusagen Neuzugänge kommen? Wird sich dann um die bemüht? Wer erzählt denen, wie das Ganze da läuft und wann kommen so die harten Nachrichten so, ja, du hast jetzt hier lebenslänglich ohne Urteil. Wie ist da so der Einstieg in dieses Trauma?
Das ist sehr individuell. Also man durchläuft hier sowieso verschiedene Stationen. Also hier sind es jetzt knapp 4, von der Aufnahmestation bis letztendlich zur vermeintlich genannten Reha-Station. Die Aufnahmestation, die ist ein bisschen gesicherter noch wie die anderen Stationen. Also die dürfen dann zum Beispiel nur raus, wenn sie rausgeschlossen werden und so weiter. Also raus ins Gelände, nicht ganz raus. Ich würde behaupten, dass eigentlich recht gut mit den Leuten umgegangen wird untereinander. Aber es liegt auch immer ein bisschen natürlich, wie die Leute sind. Wenn sie natürlich direkt hier mit einem Gepolter reinkommen, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste, kriegen sie natürlich schon direkt einen Dämpfer. Spätestens nach Wochen oder Monaten, irgendwann kommt der Punkt, wenn die Menschen wirklich kapieren, wo die sind und wie lange es dauern wird. Die meisten kommen hier rein, genauso naiv wie ich es damals war. Ja, ich bin hier nach einer Zeit wieder draußen, ich brauche denen ja nur zu zeigen, dass ich nicht gefährlich bin. Spätestens, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, du kommst ja nicht mehr raus, dann kippt diese Meinung. Und wir sagen dann immer gerne, der Patient ist jetzt angekommen. Das hat mein Pfleger irgendwann gesagt, ach, sie müssen erstmal noch ankommen. Und irgendwie haben wir das so übernommen, weil das passt ganz gut. Mhm. Bis der Punkt kommt, wenn man versteht, so bis hierhin und jetzt geht es eigentlich nicht mehr weiter. Das dauert ja knapp ein halbes Jahr bis Jahr, glaube ich.
Da wir da ja jetzt über sehr große Zeiträume reden und du vorhin auch mal von Familienmitgliedern geredet hast, wie ist denn so die Erfahrung mit Besuch oder Öffentlichkeit oder inwieweit sind Familien, also verfolgen das Ganze und machen Besuche oder wenden sich ab? Wie ist da so die Situation?
Ja, auch da gibt es wieder beides. Also Es gibt starke Familien, die halten zu ihren Angehörigen hier drin, die kommen die dann besuchen, was auch sehr gut möglich ist, wöchentlich. Das gibt es. Es gibt auch sehr viele, wie beispielsweise in meinem Fall, wo die Familie sich nach der Straftat abwendet. Meine Mutter hat mal gesagt, ja, wenn du rauskommst, weiß ich, dass du an dir gearbeitet hast. Da ich nicht rauskomme, ne, aufgrund der unbefristeten Unterbringung, geht sie davon aus, ich habe mich auch nicht geändert. Seitdem haben wir leider auch keinen Kontakt. Ich würde sagen, viele Kontakte reißen natürlich auch ab. Also Freunde, Social Media Freunde sowieso, da brauchen wir gar nicht von reden. Die Berufe, die Arbeitswelt, die Kollegen, das bricht alles weg. Also der Verlust durch die Unterbringung ist natürlich groß. Klar, der wäre auch groß, wenn ich im Strafhaft wäre, im Gefängnis. Aber da wüsste ich, okay, ich bin nach 2-3 Jahren eventuell wieder draußen, kann darauf hinarbeiten, kann mir die Leute auch, ich nenne es mal, warm halten, mit ihnen in Kontakt bleiben. Und wenn man hier wirklich diese Perspektivlosigkeit hat, das kann man auch irgendwann nicht mehr erklären. Man sagt von Anfang an, ja, ich komme irgendwann raus und dann ist das erste Jahr rum, das zweite Jahr, dann läppert sich das und das glaubt dann irgendwann keiner mehr. Und die Menschen verabschieden sich.
Wo du gerade sagtest, der Vergleich zur Strafhaft. Ich habe schon eher den Eindruck, dass Forensik oder Maßregelvollzug auch eine sehr viel härtere Stigmatisierung hat. Also im Sinne von, das sind doch alles Kindermörder. Dass das vielleicht nochmal ein Unterschied zur Strafhaft ist, weil sich da vielleicht auch wenig mit auseinandergesetzt wird. Also dass da verschiedenste Formen von Delikten dazu führen, in der Forensik zu landen.
Also wir sehen es ja eigentlich, dass ein Kaugummi-Klauen in der Regel nicht zum Gefängnisaufenthalt führt. Letztendlich kann man mit fast jeder Straftat, die einen auch ins Gefängnis bringt, in den Maßregelvollzug landen. Und Taten sind da weniger unterschiedlich, sondern die Grundlage der Taten. Habe ich die Taten jetzt begangen, weil ich es will oder weil ich eventuell durch eine Schuldunfähigkeit, durch eine Krankheit, durch eine Störung etc. dazu geführt worden bin? Das weist natürlich dazu, dass hier die Straftäter sind, die in der Öffentlichkeit eher geächtet würden. Das ist richtig, ja.
Aber unter anderem auch welche, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also, dass manche auch in der Forensik gelandet sind, weil sie dachten, dass sie dadurch ein geringeres Strafmaß haben, weil sie auf Schuldunfähigkeit plädiert haben.
Ob das jetzt die allgemeine Strategie der Anwälte ist, weiß ich nicht. Es war jetzt in meinem Fall so. Ich kenne allerdings auch Leute hier, die tatsächlich aus, ich sag mal, einer Überschneidung von blöden Zufällen hier reingekommen sind, durch einen schlechten Gutachten, durch einen launischen Staatsanwalt etc. Es gibt ja viele Beispiele auch von prominenten Menschen, die im Maßregelvollzug gelandet sind, die auch unschuldig da waren. Man kennt in den Medien den Fall Gustl Mollat, der ist von oben bis unten durch die Medien gegeistert, wurde sogar verfilmt. Oder Ilona Haselbauer, Michael Peres etc. Die wurden alle sehr medienwirksam aus dem Maßregelvollzug geholt. Da stellt sich dann auch die Frage, warum muss es so weit kommen? Also warum muss man erst mit so einem riesen Medienecho jemanden wieder zur Freiheit verhelfen?
Wie ihr wisst, sind im Narrenhaus lauter Narren. Denn die sind zum Schutze der Gesellschaft drin. Doch für alle, die noch nie im Narrenhaus waren, erzähl ich die Geschichte, wie ich reingekommen bin.
Die Entlassung, das ist ja ein bisschen Teufelskreislauf, weil dann aus der Forensik Gutachter oder ähnliche Leute das unterschreiben und quasi meinen, sie wären da persönlich für verantwortlich, wenn irgendwer rückfällig wird. Im Sinne von, dass sie gegen ihr eigenes Interesse handeln, wenn sie jemanden entlassen, oder?
Das ist die Frage, welches Interesse dahinter steckt. Ist es jetzt allen Ernstes die Therapie des Menschen, der untergebracht ist? Ist es nur die reine Sicherheit der Leute, die damit gewährleistet ist, eine Person einfach wegzusperren? Oder sind es sogar finanzielle Dinge dazu führen, dass derjenige weggesperrt bleibt? Viele Forensiken sind zum Beispiel in Privatunternehmen, die natürlich ein Bestreben haben, die Patienten zu halten. Also ich habe mal einen Arzt gehört, der gesagt hat, ein gesunder und ein toter Patient bringen kein Geld. Und da ist natürlich was dran. Leere Betten bringen kein Geld. Und die Haftung, die du ansprichst, spielt natürlich auch eine Rolle. Letztendlich ist es die Klinik, die ihr Statement dazu abgibt an das Gericht, ob der Patient bereit ist, entlassen zu werden oder nicht. Wenn der Patient entlassen wird und sollte er dann irgendwann mal rückfällig werden, würde natürlich die Klinik, da wird gefragt werden, warum. Warum habt ihr das nicht erkannt? Und unter Umständen wird dann derjenige, der das unterschrieben hat, dann auch zur Verantwortung gezogen, ja.
Was ja mit Sicherheit dazu führt, dass viele da nichts unterschreiben wollen und dafür sorgen, dass das erst gar nicht passiert.
Genau. Im Maßregelvollzug ist es so, dass einmal im Jahr geprüft wird, ob der Patient weiterhin untergebracht bleiben soll oder nicht. Alle paar Jahre wird dazu auch ein externes Gutachten eingeholt. Der Nachteil daran ist, dass das Landgericht, was entscheidet letztendlich darüber, die können auf das Gutachten hören, müssen sie aber nicht. Oft erlebe ich hier, dass die Gutachten tatsächlich sehr weit von dem auseinanderdriften, was zum Beispiel die Klinik empfiehlt. Das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei anderen Patienten so. Und in der Regel folgt dann das Gericht demjenigen, der ich sag mal, das Negativste sagt, sagt die Klinik, ja, der kann raus, der Gutachter sagt, nee, um Gottes Willen, dann bleibt er drin. Sagt die Klinik, nee, der darf um keinen Umständen raus und der Gutachter sagt, doch, der hat überhaupt gar keine Störung, der ist nicht mehr gefährlich, wird auf die Klinik gehört. Das ist ein Teufelskreis, ja.
Wir sind gleich am Ende unserer Zeit. Ich hätte noch mal eine letzte Frage. Es gibt ja trotzdem Leute, die letztendlich entlassen werden. Hast du da irgendwie Erfahrung mit oder noch Kontakt gehalten? Oder hast du mal irgendeine Geschichte mitgekriegt, wie es den Menschen denn dann geht, wenn sie nach Jahrzehnten entlassen werden?
Ich habe nur Kontakt mit einer Person, die entlassen wurde, von der ich weiß, dass sie bis jetzt auch draußen geblieben ist und nicht wieder irgendwie rückfällig oder sonst wie eingebuchtet wurde. Der hatte viel, viel Glück. Also der ist rausgekommen. Auf Verhältnismäßigkeit, also das ist nochmal ein Paragraph, den es auch gibt, der aber relativ selten bis gar nicht angewendet wird. Der hatte aber Glück, damit rauszukommen. Der ist über so eine Arbeitsamtmaßnahme dann auch direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt eingegliedert worden. Also der hatte wirklich Glück. Aber es sind in den 10 Jahren wirklich nur diese eine gewesen, den ich kenne.
Ja, das ist nicht sehr viel.
Nee, das ist nicht viel.
Ja, ich möchte dir danken für die Zeit, die du dir genommen hast und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen und noch die anderen Sendungen gemeinsam gestalten können.
Gerne, vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen zur Aufklärung mit beigetragen habe und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ja, das wünsche ich dir auch. Bis dann.
Schnell noch Hinweise auf unsere Erreichbarkeit. Postadresse ist Elsassstraße 34, 50677 Köln. Egal, ob adressiert an Radio von Unge, Autonomes Knastprojekt oder Solidarity 1803. Als Mailadresse haben wir bisher Radio von Unge, alles zusammengeschrieben, @netcologne.de.
Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt?
Into the light, I give up.